Wir freuen uns, dass du zu Brain Talk eingeschaltet hast, dem Unternehmenspodcast von Brains and Games. In diesem Podcast dreht sich alles um New Work. Als UnternehmensberaterInnen begleiten wir Organisationen in ihrer Transformation und teilen mit dir Impulse für eine unlangweilige Arbeitswelt.
Herzlich willkommen im Burgenland. Herzlich willkommen bei Neudörfler. Wir schreiben heute die 5. Auflage unserer gemeinsamen Veranstaltung Good Work, Good Life, gemeinsam mit der Firma Brains and Games. Ich darf die Veranstaltung heute wieder eröffnen, das freut mich sehr. Und es freut mich sehr, dass so viele Leute heute gekommen sind und hier mit uns zum einen diese Veranstaltung genießen und zum anderen dann das tolle Wetter mit uns genießen und das schöne Sommerfest feiern. Wir haben wieder ein spannendes Thema für Sie mitgebracht, das wir jetzt aufarbeiten werden und über das wir jetzt sprechen werden. Und danach wird es dann in die Köstlichkeiten und in die köstlichen kühlen Getränke gehen. Das werden wir dann zum späteren Zeitpunkt noch eröffnen. Ich sage viel Spaß bei unserer Veranstaltung Good Work, Good Life bei der 5. Auflage und ich möchte dann auch direkt an den Peter übergeben, der die einleitenden Worte von Brains and Games sagen wird.
Ja, vielen lieben Dank. Entweder habe ich es nicht gehört oder du hast vergessen zu sagen, wer du bist. Ja? Diese durchaus attraktive Person an meiner Seite, Udo Monsberger, Vertriebsleiter der Firma Neudörfler, ja? Und jetzt auch schon sehr enger Vertrauter und Kooperationspartner. Wie schon angekündigt, in 5. Auflage gibt es Good Work, Good Life. Mhm. Ja? Und auch von meiner Seite, mein Name ist Peter Müllner, Geschäftsführer und Organisationsberater bei der Firma Brains and Games. Ja, freue mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen zu unserem Sommerfest und zu unserem Abschluss der ersten Reihe, wo es heute um das Thema Nachhaltigkeit geht. Weil wir uns haben gedacht, Nachhaltigkeit ist ein Thema, das kann man gut in den Sommer mitnehmen. Gerade bei solchen Temperaturen, die wir heute draußen haben, ist es erstens gut, wenn man herin ist und die Klimaanlage ein bisschen spürt. Und zweitens, wenn man ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit nachdenkt. Zu einer Nachhaltigkeit. Wo ist Nachhaltigkeit gefordert? Auf der einen Seite im Gebäude und auf der anderen Seite aber auch das Thema soziale Nachhaltigkeit. Und das ist ein Stück weit das, was uns beide als Organisationen auch verbindet. Das Thema Raum, Mensch, Organisation. Zwei Unternehmen, ein Büromöbelhersteller und eine Organisationsentwicklung, die von zwei Perspektiven, von zwei Seiten auf das Thema Raum, auf das Thema Miteinander draufschauen, um zu sehen, wie kann denn New Work gut gelingen. Und jetzt ist vielleicht dem einen oder der anderen bewusst, dass New Work hat schon ein bisschen, also der Begriff ist ja schon ein bisschen älter, hat schon ein bisschen eine längere Vergangenheit. Und wir haben uns überlegt, das, was vor 20 Jahren New Work war, ist heute viel, aber nicht mehr new. Und so sind wir, und das ist ein Stück weit auch der Namensgeber dieser Serie, auf dieses Buch gestoßen. Und schöne Grüße an der Stelle von und an Julia Jankowski. Die hat das Buch geschrieben, Zwischen alt und neu liegt gut. Und es geht nicht unbedingt um neues Arbeiten, sondern es geht um das gute Zusammenarbeiten, gerade in der Organisation. Und da sind Möbel und die Unternehmenskultur wesentliche Elemente für ein gutes Miteinander. Und deswegen hat die Serie den Titel bekommen, Good Work, Good Life. Und heute dürfen wir vor der Sommerpause unseren großartigen Abschluss machen. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Und wir werden jetzt gleich mit zwei Inputs starten. Auf der einen Seite zum Thema Gebäude, Nachhaltigkeit im Gebäude und auf der anderen Seite zum Thema Nachhaltigkeit im sozialen Umfeld, also im Miteinander. Danach wird es noch ganz kurz einen Ausblick geben, was wird im Herbst geben und dann ist die große Party angesagt. Aber wer auch immer dazwischen Durst hat bei diesen Temperaturen, sich bitte reichlich mit Getränken zu versorgen. Wir merken es von außen, also von vorne, eher als Sie von dahinter. Wenn die Augen schwer werden und müde werden aufgrund der Temperaturen, werden wir entweder schneller zum Reden beginnen, ja, oder früher aufhören. Also das werden wir dann davon abhängig machen. Aber gut, genug der langen Rede. Kommen wir zu unserem ersten Gast und zum ersten Input. Ah, bevor ich das gesagt habe, ein Thema, sonst kriege ich von meiner geschätzten Kollegin noch eine Rüge im Nachhinein. Wir wollen natürlich, um dieses Fest ein bisschen festzuhalten, wollen wir das eine oder andere Foto von und mit Ihnen machen. Und es wäre uns eine Freude, wenn Sie natürlich auch die Bereitschaft haben, auf diesem Foto drauf zu sein. Wenn Sie das nicht haben und wenn Sie nicht auf den Fotos drauf sein wollen, dann geben Sie nicht mir, sondern meiner geschätzten Kollegin Bescheid und sie wird Sie nachher dann nicht fotografieren. So, wo ist es? Ja. Gut, wir haben heute das Thema ESG, das Thema Nachhaltigkeit, also diese drei Abkürzungen, diese Buchstaben als Abkürzung, ist ja ein bisschen verbunden mit Umwelt, Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit. Also ESG, diese Abkürzung steht für Environmental,
Social and
Governance. Governance, genau, sehr gut.
Erster Test.
Ja, erster Test bestanden. Und das erste Thema zum Thema Nachhaltigkeit und Environmental wird uns der Head of ESG ja, and Technical Advisor at Cushman & Wakefield.
Perfekt bis
jetzt. Ja, fehlt nur noch der Name. Michael Gieser ja, weitergeben und ich freue mich schon sehr drauf. Und dann freue ich mich auf einen weiteren Input von unserem Gründer und Eigentümer vom Adirat zum Thema soziale Nachhaltigkeit. Aber jetzt bin ich ruhig und übergebe dir die Bühne.
Super, danke. Danke. Danke für die einleitenden Worte und schönen Nachmittag auch von mir. Besser hätte ich es auch nicht sagen können, Peter, also Head of ESG and Technical Advisory. Mein Name ist Michael Gieser. Offensichtlich bin ich hier bei Neudörfler, weil ich auch Burgenländer bin. Vielleicht kommt es von der Seite. Ich habe heute die Ehre, Ihnen ein paar Sachen über Immobilien und vor allem, was alles gerade uns in der Immobilienwelt beschäftigt und was alles so auf uns einprasselt in der jetzigen Zeit, etwas zu erzählen. Woher kommt das alles? Also wir bei Cushman beschäftigen uns sehr, sehr viel mit verschiedensten Einflüssen, die Immobilienbranche gerade beschäftigen. Also alles, was jetzt im Sinne der Taxonomie, Klimarisikoanalysen, sonstigen Zertifizierungen und alles, was Sie sicher schon mal gehört haben, alles, was irgendwie einmal in der Immobilienbranche so aufgeschlagen ist, kommt zu uns auf den Tisch und wir haben dann die Ehre, damit was zu tun und uns zu überlegen, wie können wir denn die Gebäude dagegen fitter machen oder wir haben in weiterer Folge dann natürlich die spannende Aufgabe, wie können wir das eine oder andere umsetzen und integrieren, damit die Gebäude und die Gebäudenutzung dann auch für die Nutzer zukunftsweisend und auch sich auf die Zukunft vorbereitet, weil es ändert sich sehr, sehr vieles. Bringt uns zu dem super spannenden Titel für heute, Herausforderungen bei nachhaltiger Nutzung von Gebäuden und Räumen, wobei man Räume in dem Fall eher als Übergeordnetes sehen muss, was die Idee dahinter war. Also nicht nur das Gebäude an sich hat natürlich einen Einfluss oder wird von Einflüssen von außen ja, in verschiedensterlei Hinsicht positiv oder negativ verändert, sondern auch der komplette Raum, also sprich Quartiere, die Sie kennen, vielleicht in den verschiedensten Regionen, vor allem der Schwarzenbergplatz, wenn ich mir gerade so anschaue, wird heute am Abend sicher schön warm sein. Genau solche Dinge beschäftigen uns eben auch in der Quartiersentwicklung bzw. in weiterer Folge eben in der Gebäudenutzung und haben natürlich auch massiven Einfluss auf den Nutzer. Habe heute für zwei wesentliche Faktoren Ihnen mitgebracht, die uns aktuell gerade aus den Klimarisikoanalysen für Wien und für die Region Österreich am massivsten beschäftigen, und das ist auf der einen Seite Hitze und auf der anderen Seite Niederschlag. Beide Themen sind sehr, sehr speziell, weil sie sehr, sehr regional unterschiedlich sein können. Beides eint sie, es wird nicht besser. Also es gibt gerade viele, ich nehme es mal so, Entwicklungen in eine Richtung, die uns wirklich sehr, sehr plagen, oft in Konzeptionierungen, vor allem wenn es um übergeordnete Konzepte in zukunftsfähiger Nutzung von Immobilien dann eben auch geht. Starten mag ich mal mit der Überwärmung, wo ich Ihnen gerne mal eine wunderschöne Grafik mitgebracht habe, die auch zum super tollen heißen Tag von heute Nachmittag passt. Die ZAMG prognostiziert oder mehr oder weniger publiziert auch vieles im Sinne von Zukunftsdaten bzw. auch von aktuellen Daten natürlich, weil sie sich täglich damit beschäftigen. Und einer der wesentlichsten Faktoren, der uns aktuell beschäftigt, ist im Faktor Hitze, die Hitzetage und vor allem die Tropennächte. weil wir dann irgendwann die Hitze nicht mehr wegbringen. Vor allem im Gebäude und speicherwirksame Massen, auf das werden wir dann noch später noch etwas zu tun kommen, speicherwirksame Massen beschäftigen uns sehr, sehr stark, weil ab einem gewissen Zeitpunkt haben wir einfach riesige Themen, dass Kühlungen überhaupt noch funktionieren, weil wenn die Wände mehr abstreuen, wie was wir Kühlleistung einbringen können, stellt uns das vor große Herausforderungen. Man sieht hier in der ersten gelben Linie, also gelb immer die Hitzetage und in grün in verschiedensten unterschiedlichen Abstufungen, die Tropennächte, wo wir heute stehen, bis hin, wo es hingehen wird. Also wir sind noch lange nicht dort, wo es dann irgendwann mal sein wird. Wir befinden uns auf der Hälfte der Reise. Und in weiterer Folge hat genau diese Reise massive Einflüsse in die nächsten Jahre, vor allem 2050 und so, ist ja auch nicht mehr so weit, in dem Fall sind wir aber 2070. Diese Reise auch massive Einflüsse auf die Gebäudetechnik. Alles, was wir uns heute überlegen, müssen wir uns jetzt schon so überlegen, dass es in Zukunft auch funktionieren kann. Und gerade, dass es das funktionieren kann, bedingt halt vieler zukunftsfähiger Technologien auch. Wie man sieht, also auf der einen Seite der massive Anstieg der Hitzetage, auf der anderen Seite die Trockenheit macht uns Probleme in verschiedener Hinsicht. Vor allem, wenn wir dann auch auf Niederschlag kommen, beschäftigt das Gebäude auch sehr, sehr stark natürlich. Hochwasser, in weiterer Folge Überschwemmungen. Mit den ganzen Thematiken von Hagel und Sturmböen, mit denen wir auch zu kämpfen haben, die uns einfach in verschiedenster Hinsicht in der Gebäuderesilienz massiv beeinflussen. Ja? Und unterm Strich, was man auch sieht in den Temperaturverläufen, die Temperaturverläufe werden immer volatiler, also so 20 Grad gegen 38 Grad, so wie wir es jetzt haben, die Schwankungen sind relativ kurzfristig und nicht mehr so wie früher, vielleicht, dass es relativ milde Anstiege gibt oder dann kurz heiße Phasen und wieder Abflachungen. Gerade diese Volatilität hat eine massive Herausforderung auf die Gebäudetechnik. Warum hat sie das? Weil gerade Niedertemperatursysteme massive Schwankungsbreiten nicht gern haben. Es ist relativ einfach, mit einem Niedertemperatursystem relativ schnell runterzukühlen, eine relativ niedrige Temperatur zu halten. Wenn wir theoretisch 38 Grad für 3 Monate hätten, war das kein Problem. Problem wird es dann, wenn wir auf einmal eine Phase haben, wo wir vielleicht eine Woche einen Dämpfer drin haben und es hat auf einmal nur 25 Grad, dann ist es jedem kalt. Oder auf der anderen Seite, in der Herbstübergangsphase, wenn wir dann anfangen zu harzen und es gibt dann doch wärmere Phasen, dann ist es relativ schnell warm im ganzen Gebäude, weil die Trägheit es einfach nicht mehr mitmachen kann. Fordert uns massiv, vor allem in der Nutzerzufriedenheit, diese Grafik, vor allem dahingehend, dass wir uns eben überlegen, wie kann man denn verschiedenste Spitzenlasten abdecken, so wie Sie es zum Beispiel mit zwei Splitklimageräten herinnen sehen, damit man dann Temperaturen auch nach unten bringt, um in weiterer Folge Nutzungen auch möglich zu machen. Also eine der größten Herausforderungen ist in der Hitze sicher diese Grafik, die Sie da gerade sehen vor Ihren Augen. Und mit dieser Grafik habe ich noch etwas Interessantes mitgebracht, das die Stadt Wien publiziert hat. Gerade diese Grafik führt massiv dazu, dass Wärmeinseln in verschiedensten Ausprägungen entstehen. Und diese Ausprägungen liegen prima daran, eben wie ich vorher schon gesagt habe, dass es vielleicht in Regionen mehr speicherwirksame Masse gibt oder weniger speicherwirksame Masse gibt, die die Temperatur aufnimmt und dann über den Abend hinweg abgibt. Und wird dazu führen, dass es Regionen gibt, vor allem wenn man sich jetzt Wien anschaut, wo es Umland um die Donau herum noch relativ gut abkühlen kann aufgrund von Abstrahlung. Aber die Stadtzentren, so wie wir jetzt gerade, wie gesagt, den beliebten Schwarzenbergplatz in Schwarz von uns sehen, werden massive Probleme haben mit Überhitzungen, weil allein der Asphalt wird sich sicher bis auf 50, 55, 60 Grad aufheizen und in weiterer Folge diese Abstrahlung dessen, das ist das, was Sie dann am Abend dann merken, wenn Sie das Fenster aufmachen in der Innenstadt, geht es halt dann nicht kalt rein, weil es bleibt einfach warm. Nicht? Ist zwar nicht, wenn die Temperatur auf 20 Grad runterfällt, aber selbst das ist schon relativ warm. Fakt ist, die speicherwirksame Masse beeinflusst uns hier sehr, sehr stark und die Abstrahlung dessen macht gerade Nutzung oft in vielerlei Hinsicht relativ uncharmant, vor allem in der Nacht in verschiedensten Regionen und verschiedensten Zonen. Genau, also die regionale Unterschiedlichkeit auch hier wieder, genauso wie bei Niederschlagsszenarien oder Temperaturszenarien, verschiebt sich das sehr, sehr stark in verschiedene Richtungen, aber der Einfluss aufs Gebäude ist einfach sehr, sehr stark, weil das Gebäude mit den Dingen auch nicht umgehen kann, genauso wie es der Mensch mit den Dingen nicht umgehen kann. Vor allem die Gebäudetechnik, die wir jetzt verwenden, darf man es nicht vergessen, die ist meistens schon vor 15 Jahren. weil eine Kältemaschine vor 15 Jahren und in einer Standardlebenszeit hat die 15 bis 20 Jahre Lebenszeit. Das heißt, all das, was hier eingebaut wurde, gibt es schon länger und das kann mit den Faktoren, die wir jetzt mittlerweile haben, nicht so gut umgehen. Und das Thema Nachhaltigkeit war vor 15 Jahren halt noch anders besetzt, als es das Gott sei Dank heute ist. Bringt uns dazu, und das ist was ich vorher schon kurz erwähnt habe, gerade Kühllast, und das sehen Sie hier in den ersten Balken, in den verschiedensten Nutzungsklassen, die Kühllast wird massiv ansteigen. Also man geht davon aus, dass die Kühllast hin bis 2050 um mindestens 30% steigt. Und diese Kühllastanstiege bedingen in weiterer Folge natürlich, wie ich schon gesagt habe, neue Technologien bzw. Andersverwendungen von Technologien, auf die man sich jetzt in den Zyklus sinnvollerweise vorbereiten kann, weil, wie gesagt, Technik lebt relativ lang, also mindestens 15 Jahre. Also sollte man sich schon langsam Gedanken dazu machen, wie kann man denn das für die Zukunft auch so fit machen, damit man denn in Zukunft auch die Nutzung für verschiedenste Asset-Klassen, Schulen, vor allem, habe ich gerade im Radio beim Herfahren gehört, manchen Schulen haben wir mittlerweile die 34-Grad-Marke erreicht, ist eine riesige Herausforderung, vor allem für Mensch und Körper und vor allem in weiterer Folge auch für Aufmerksamkeit, wenn man es relativ schnell merkt, wenn es warm wird, schlaft man gerne ein, beim nächsten Session warm. Und in weiterer Folge macht es natürlich auch was mit dem Körper und mit den Menschen. Die Zündschnur wird auch meistens kürzer, wenn man schon gut überhitzt ist. Somit sollte man dem auch gut entgegenwirken aus meiner Sicht. Und es zeigt einfach prognostiziert, und das ist das Szenario für 2 Grad in dem Fall, schauen wir mal, was es überhaupt wird, für 2 Grad Temperaturanstieg global, die weitere Folge für den Kühllastbedarf, wodurch eben die Gebäudenutzung sich verändert oder ändern muss in weiterer Folge, die Nutzung von Technologie eigentlich richtig gesagt ändern muss und dahingehend viele Faktoren, die halt in Zukunft einfach viel wesentlicher werden. Es ist auf der einen Seite die Beschattung, bei der man relativ in der Vergangenheit eher stiefmütterlich zugeschaut hat, weil man hat halt viele Glashäuser gebaut. Schauen wir mal auf die Donauplatten, da stehen primär Glashäuser mit einschalligen Fassaden, also sprich, wenn ohne Sonnenschutz oder innenliegender Sonnenschutz, der innenliegende Sonnenschutz ist natürlich ganz nett. Er bringt uns aber unterm Strich das, dass der Wärmeeintrag eigentlich schon passiert ist und der wesentliche Teil trotzdem des Gebäudes abzuführen ist, was in weiterer Folge auch wieder dazu führt, dass der Kühllastbedarf sich wegen dem nicht verändert. Er verändert nur das, dass die direkte Sonneneinstrahlung nicht gefüllt wird. Hat aber auch zur Folge, dass gerade Beschattung und vor allem, wenn man es sich energiebilanztechnisch anschaut, alles, was ich nicht reinkriege, muss ich nicht rauskriegen. Somit ist es am gescheitersten, man schaut natürlich auf der anderen Seite, dass man Energie, die einstrahlt, so weit wie möglich aus dem Gebäude raushält und über Beschattungstechnik und in weiterer Folge dann auch mit Bauteilaktivierungen, weil wir vorher schon darüber geredet haben, speicherwirksame Masse wird immer mehr zum Problem. Bauteilaktivierungen, vor allem direkte Kühlungen der verschiedensten Zonen, Temperatur nach unten bringt und die Nutzungen auch für die Zukunft sicherstellt, eben in dem Hinblick, dass die Temperatur im Raum eben nicht auf 26 oder 28 Grad ansteigt und wir im Außentemperaturbereich dann trotzdem bei 38 Grad oder so irgendwo liegen. Also das stellt uns aktuell, ist tatsächlich Hitze einer der wesentlichsten Themen, mit denen wir uns beschäftigen, vor allem auch gerade, weil die Technik noch auf dem Weg ist. Also es gibt Technologie genug, aber es gibt in den Gebäuden Technologie, die ist nicht von heute, sondern von vor vielen Jahren. Und in weiterer Folge braucht es da natürlich auch im Denken für Nachhaltigkeit und vor allem, wenn wir über Herausforderungen reden, in dem Thema jetzt, in dem Themenblock, ist das sicher eine der größten, mit der wir uns in Zukunft beschäftigen werden. Und eine der größten, in der wir uns vor allem mit Gebäude und Gebäudeart und Type beschäftigen werden müssen. Der nächste Bogen dazu ist Niederschlag. Niederschlag ist auch sehr ein interessantes Thema, weil Niederschlag an sich wird sich an Menge nicht ändern, aber das, was sich ändert, und vor allem es gibt seit, ich glaube bis 1955 zurückgeführt, die Stadt Wien Statistik, wir sind immer so zwischen 600 und 800 mm pro Jahr an Niederschlag. Also es ist plus minus, ein bisschen auf, ein bisschen ab, aber es ist nicht ein wesentlicher Unterschied. Das, was sich aber massiv ändert, der Niederschlag, ist an weniger Tagen zu erwarten. Das heißt, in weiterer Folge die ganzen Starkregenereignisse, die Überflutungen und was auch immer, also HQ 1000, Hochwasser 1000 oder HQ 100, mit denen man gerechnet hat, treten Alben nicht mehr nur alle 1000 oder 100 Jahre ein, sondern Haku 100 hat es in den letzten 50 Jahren schon 10 gegeben. Also auch der Begriff ist vielleicht irgendwann überdenkenswürdig. Aber Fakt ist, dass eben vieles, was darauf ausgelegt wurde, für 100-jährige Hochwasser zu dienen, aktuell gar nicht mehr zeitgemäß ist, weil es auch nicht mehr funktioniert. Bringt uns dahingehend auch technisch vor viele Herausforderungen, weil eine Tiefgarage ist schnell mal voller Wasser zum Beispiel und meistens ist die Technik ja relativ weit unten in einem Keller. Also es ist ein riesiges Risiko und ein Niederschlag, der in weiterer Folge auch zu verschiedensten Einflüssen in der Gebäudetechnik führen kann, weil das eine oder andere vielleicht an Positionen steht, die tatsächlich sehr, sehr exponiert sind und vor allem in weiterer Folge auch tatsächlich einen Riesenschaden bedienen können, mit denen wir zu kämpfen haben. Hagel als Grundrisiko, das sich massiv verändert, im Sinne von ja, größere Körner, kürzere Zeit und schnellerer Impact, mehr Energie, die eingebracht wird über die Hagelkörner, die führen dazu, dass gerade Dächer und vor allem in weiterer Folge die Dachhaut auch immer mehr im Fokus kommt. Denken Sie daran, dass irgendwo vielleicht eine Lichtkuppel oben drinnen einbaut ist. Hagelschlag kann da relativ unbequem sein, vor allem in Regionen, wir haben jetzt ein paar Häuser uns in der Steiermark angeschaut, wo es tatsächlich riesige Probleme in weiterer Folge gibt, die dann auch damit kämpfen, dass sie überhaupt taxonomiekonform sein können oder die ganzen Kriterien dahingehend erfüllen, weil einfach das Risiko da ist, aber es ist nicht kompensierbar. Also die Kompensierbarkeit ist, dass es halt dann hinig ist. Ja. Des Klimawandels, die den Gebäudezyklus massiv beeinträchtigen und auf der anderen Seite auch die Gebäudenutzung massiv beeinträchtigen. Und wie gesagt, gerade Regen in kürzerer Zeit führt eben dazu, dass durch die Trockenheit noch begünstigt Überschwemmungen und lokale Überflutungen einfach ein Riesenthema sein, wodurch man oft mit Hochwasserschutz und vor allem Regenwassernutzung in der aktuellen Phase uns beschäftigen, wie bringt man denn das Wasser relativ schnell dann auch wieder weg, über Versickerung oder Sekundärnutzungen für die zukünftige Nutzung als Bewässerung, WC-Spülung, was auch immer man darunter vorstellen kann, aber hauptsächlich die Speicherung bzw. die Entfernung des Wassers, Oberflächenwassers von den nahen Randzonen des Gebäudes bzw. im Gebäude, dass es gar nicht so weit kommt und in weiterer Folge das eben auch sinnvoll nutzen zu können, denn Wasser wird ein Riesenthema sein, eben aufgrund von Wasserknappheit, Schneeschmelze, verschiedensten Verschiebungen. Wasser und Trinkwasser eben eines der wesentlichsten Faktoren. Also wenn wir über Nachhaltigkeit reden, reden wir oft nur über Energie. Energie in Form von Strom, Gas, Fernwärme, was auch immer, egal, name it. Eines der größten Probleme wird wahrscheinlich eher zukunftsfähig aus meiner Sicht sein, dass wir uns mit dem Wasser beschäftigen werden müssen, weil für die Energieprobleme gibt es fast immer Lösungen. Man denke nur an Photovoltaiksysteme, die funktionieren mittlerweile so gut wie überhaupt noch nie. Jedes PV-Modul produziert mehr Strom wie vor 10 Jahren, ist günstiger wie vor 10 Jahren, aber auf der anderen Seite gerade Dinge, die man nicht künstlich erzeugen kann, nehmen wir es vielleicht so, oder wo keine andere natürliche Ressource dafür da ist, werden immer mal zu größeren Problemen, vor allem in der Form der Nutzung und der sinnvollen Nutzung und der Nichtverschwendung werden, wo sich noch sehr, sehr vieles tut. Bringen wir auch schon zur letzten Folie, wo ich gerne eine Idee mitgeben möchte, was Sie da sehen. Also Gebäude an sich und die ganze Region rundherum eben in verschiedensten Faktoren beeinflusst wird. Aber das Grün, Blau und Weiß Konzept finde ich ganz gut und merkt man sich immer gut. Also Grün immer für Schaffung von Grünflächen und Senkung der Temperaturen dadurch. Blau, Wasser, eines der wesentlichsten Themen. Auf der einen Seite auch zur Temperaturabsenkung, aber auf der anderen Seite auch als Lebensgrundlage. Und Weiß, Sie können sich darunter vielleicht Santorin vorstellen oder so. Da ist fast alles blau und weiß. Und darunter funktioniert die Sonnenreflexion sehr, sehr gut, damit Energie vor allem und speicherwirksame Masse gar nicht so zum Thema wird, da die Reflexion aus der Oberfläche einer der wesentlichsten Faktoren ist, weil ein anthrazitfarbenes Dach ist jetzt nicht unbedingt der begünstigende Faktor, dass das Fensterbrettel nicht heiß wird oder das Dach nicht heiß wird, sondern eher genau das Gegenteil davon, weil schwarz, wie wir wissen, heizt sich im Regelfall oder dunkle Farben heizen sich im Regelfall viel, viel mehr auf wie helle Sachen. Also das Grün-Blau-Weiß-Prinzip zielt eigentlich für zukunftsfähige und resiliente Städte auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gilt das Gleiche natürlich auch für das Gebäude an sich, als einer der wesentlichsten und zukunftsfähigsten wahrscheinlich aus meiner Sicht Faktoren oder Ideen ab, mit denen es sich auch zu beschäftigen geben wird. Das bin ich und das ist der Simo. Wir zwar machen das aus unserer Leidenschaft heraus seit sehr, sehr vielen Jahren, sind beide Techniker. Danke. Zurück zu Peter.
Lieber Michael, vielen lieben Dank. Während wir jetzt gleich die technische Umstellung noch haben auf den nächsten Input. Ich bin ja so ein, wie soll ich sagen, ich bin beheimatet in der Seestadt, ja, und wer immer schon mal dort war, im neuen Beverly Hills von Wien, ja, weiß, dass die Böden und die Gehsteige meist nicht in weiß, ja, sondern eher in dunkel gehalten sind. Was natürlich beim abendlichen Weg zum See es recht angenehm macht, ja, weil man hat das Gefühl, man ist in Lignano. Ja. Es ist schön warm, aber es ist wahnsinnig unangenehm. Ja. Und Sie haben so viel, wie hast du die Speichermasse genannt?
Wirksame Masse, genau.
Wirksame Speichermasse. Also Sie haben so viele wirksame Speichermasse dort untergebracht, und zwar unmittelbar vor den Schulen, dass Sie jetzt dort eine große Baustelle haben, um den ganzen Beton, den Sie dort eingebracht haben, jetzt wieder rausbringen und durch Grünflächen zu ersetzen. Und zwischendurch kann man auch noch beobachten, dass es so für die Begegnungszonen so Metallsitzbänke aufgestellt haben. Aber sonst ist es wirklich empfehlenswert und es ist wirklich schön. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt einen Bogen vom Gebäude zum Thema soziale Nachhaltigkeit spannen dürfen. Während wir die neue Präsentation eingeblendet bekommen, freut es mich sehr, lieber Andi, dass du dich bereit erklärt hast, dich diesem Thema anzunehmen, ja, dass möglicherweise auch dich vor die eine oder andere kleine Herausforderung gestellt habe, aber ich wüsste ja niemanden, der so gekonnt mit Herausforderungen umgehen kann wie du, und so freut es mich, deinen Input jetzt mit Freude zu genießen.
Vielen Dank, Peter. Ich glaube, ich habe auch keine Chance gehabt, Nein zu sagen, wenn ich mich recht erinnere. Aber es hat mich dann immer mehr hineingezogen in das Thema. Wir schwenken vom Gebäude zum Sozialen. Ist ja auch ein Teil von ESG, das S in der Mitte. Soziale Nachhaltigkeit, und die Frage ist, wie soziale Strukturen denn wirken und was wir tun können konkret, um Begegnungsräume zu schaffen. Zuerst einmal die Rahmenbedingungen, was wirkt da eigentlich alles gerade auf uns ein? Also eine ganze Menge, und ich beginne mit dem, was dann nicht drauf ist, nämlich dass ja die EU gerade bastelt, wie schaut das jetzt aus mit den Nachhaltigkeitsberichten? Es wird jetzt auf 2028 verschoben, habe mich gestern erkundigt, da gibt es gestern eine neue Entscheidung. Also es ist sehr in Bewegung, ab 1000 Mitarbeiter. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, was genau wann auf uns zukommt. Aber ich glaube, wir können davon ausgehen, es wird einiges auf uns zukommen, was an Rahmenbedingungen auch gesetzlich, rechtlich auf uns einwirkt. Wir haben eine Rezession, auch wenn heute erfreulicherweise in den Nachrichten schon war, dass WIF und IHS, glaube ich, gesagt haben, es geht wieder ein bisschen aufwärts mit 0,2, also so kaum, dass man es merkt. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz durch. Wir haben jetzt seit 2,5 Jahren eine negative Wirtschaftsleistung, und wir spüren es auch an einigen Ecken und Enden. Wir haben eine Fokussierung ganz stark in den Organisationen auf Technik, auf IT. Zum Beispiel heute, Notebook eingeschaltet, alles funktioniert, kein Bild, habe ich noch nie gehabt, aber es ist immer irgendwas, was gerade nicht geht. Wir müssen uns darauf konzentrieren. Wir haben sehr viele Kommunikationskanäle, so viele wie noch nie. Der eine verwendet Signal, der nächste WhatsApp, und man weiß nicht mehr, ja, ich habe die Nachricht gekriegt, ich weiß auch von wem und wann, aber wo finde ich die jetzt? Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. MS Teams oder Mail oder doch WhatsApp oder was? Nein, es war ein Anruf. Die Frage ist, ob wir davon noch ein bisschen wieder wegkommen. Wir haben tatsächlich einen Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel, auch wenn die Arbeitslosenzahlen auch aus jetziger Sicht in den nächsten Monaten noch weiter steigen werden. Trotzdem gibt es viele Kunden, Kundinnen, die sagen, wir finden aber nicht die richtigen Leute. Die Führungsspanne, also die Anzahl von Personen, die wir führen sollen, die steigt tendenziell. Führung wird vielleicht auch mehr verteilt, aber die Führungskräfte haben da durchaus Herausforderungen zu leisten. Es gibt diese berühmte Gallup-Studie, dass die emotionale Bindung sehr gering sein soll. Das war eine europaweite Studie, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich ausgeprägt, je nach Branche, je nach Organisation. Aber es könnte besser sein. Und was Tatsache ist, wir kommen selten aus dem Büro am Abend wohin, sondern tendenziell fast eher schon aus dem Homeoffice. Wir haben weniger physische Anwesenheit, weniger Kontakt, direkten Kontakt miteinander. Und auf das möchte ich jetzt in den nächsten Minuten noch einmal genauer eingehen. Die Erwartungen, wenn man auch so Recruiting-Gespräche Revue passieren lässt, ist doch eine sehr hohe geworden, was die Leute fordern, wenn sie bei der Arbeitgeberin, beim Arbeitgeber sagen, was sie wollen. Es muss maximale Flexibilität gewährleistet sein. Und wenn es heißt, naja, dreimal der Woche wäre schon fein, im Büro zu sein, naja, das geht nicht, das können wir nicht leisten. Aber danke, ich werde es mir überlegen, ob ich mir ein Jobangebot annehme. Zitat eines Kunden. Also es hat sich was verändert, auch in der Erwartungshaltung, denke ich. Und das Ganze führt eher tendenziell nicht zu Klarheit und Sicherheit, sondern zu Verunsicherung. Und die Frage bleibt, was wir tun können. Ich habe daraus mir erlaubt, drei Thesen abzuleiten. Das eine ist einmal, wir müssen sozial handeln. Es gibt eine extrem hohe Sachorientierung, Zielorientierung. Das heißt, kürzlich wieder in einer Auftragsklärung erlebt, wo die Personalentwicklerin gesagt hat, ja, vielleicht Andi, stellst dich kurz vor. Und Gott sei Dank habe ich noch die Frage gestellt zum eigentlichen Auftraggeber, was wollen Sie denn wissen von mir? Und er hat wenigstens ehrlich gesagt, eigentlich gar nichts, fangen wir gleich an. Gott sei Dank, weil Beraterkrankheit, man stellt sich vielleicht zu lang vor. Also, ich glaube, es braucht was an sozialen Kontakt. Das Zweite ist, dass diese Technikorientierung etwas ist, was okay ist. Es braucht Strategien, es braucht die richtige Innovation, die richtige Weiterentwicklung. Aber es braucht auch was anderes an sozialen Kontakt. Es braucht einen echten Kontakt, so würde ich es nennen. Und Kontakt meine ich jetzt nicht, habe ich jetzt 1500 oder 1650 LinkedIn-Kontakte, sondern mit wem bin ich wirklich in Kontakt, nämlich wirklich, wirklich. Und das Dritte ist, dass eben diese inhaltliche Fokussierung, diese Zielausrichtung oft auf Kosten der Gestaltung sozialer Prozesse geht. Ich glaube, dass da viele Führungskräfte, und auch das wird sehr, sehr unterschiedlich sein, da überfordert sind damit. Weil sie sagen, in der Sache kenne ich mich aus, aber ich muss da sozial was gestalten, das mache ich morgen. Jetzt geht es um mein Ziel, um Sofort, um die Technik, um andere Themen. Und deshalb glaube ich, dass man diese Räume, die da notwendig sind, definitiv organisieren müssen, gestalten müssen. Und mit Räume meine ich nicht nur auch diesen Raum, wo ihr wunderbare Möbel herstellt, zur Verfügung stellt oder ganze Räume gestaltet, sondern auch die virtuellen Räume und letztlich im übertragenen Sinn Räume, wo es möglich ist, einander zu begegnen und wirklich in Kontakt zu sein. Jetzt habe ich noch eine These gehabt, die nicht draufsteht. Jetzt kommen Sie zu einem Sommerfest und sitzen da und hören nur zu. Und die, die oft bei uns sind, werden wissen, es gibt nie da einen Vortrag, wo Sie nicht auch ein bisschen was tun sollten oder müssen. Natürlich ist es nur eine Einladung an Sie. Aber ich möchte Sie zu einem Experiment einladen. Das Experiment ist recht einfach. Ich würde Sie bitten, eine zweite Person sich gleich nachher zu wählen. Im Idealfall nicht jemanden, den Sie gut kennen. Und oft sitzen Sie ja genau so, dass Sie sich gut kennen. Aber vielleicht kann man das ein bisschen auflösen. Das wäre ganz gut. Und dass Sie sich jeweils 15 Sekunden nur Zeit nehmen, Ihren Namen zu sagen, Ihre berufliche Funktion und was sich in den 15 Sekunden vielleicht noch ausgeht, was Sie da tun. Aber 15 Sekunden und dann wechseln und die zweite Person stellt sich vor. Einfache Aufgabenstellung, 15 Sekunden pro Person, paarweise. Suchen Sie sich bitte den zweiten. Dankeschön für das Mitmachen, für die erste Aufgabenstellung, die zweite. Sie haben 30 Sekunden, wieder 30 Sekunden Zeit, also sehr kurz eigentlich. Und die Aufgabe wäre es, mit der gleichen Person nichts anderes zu machen, als im Augenkontakt, im Blickkontakt zu bleiben. Ab jetzt 30 Sekunden. Schweigend bitte, danke. Bitte schweigend. Dank. Dankeschön. Alle, die ich gesehen habe, haben gelächelt zumindest, positiv reagiert. Was war der Sinn der ganzen Geschichte? Mich würde interessieren, wo ist denn mehr Kontakt entstanden? Also die Frage ist, wann wir wirklich in Kontakt gehen und was dann passiert. Wir sind so oft im Gespräch oder so in einer Art von Oberflächlichkeit und manchmal reicht es einfach, direkt in Kontakt zu sein oder Blickkontakt zu haben. Sinn der Übung war auch, sie ein bisschen rauszukriegen aus dem reinen Zuhören und dass wir nicht nur über Kontakt sprechen, sondern das auch kurz erleben können. Ich möchte abschließend einige Hinweise geben, was man tun kann, jetzt wirklich in Organisationen, um mehr Kontakt herzustellen und damit letztlich soziale Nachhaltigkeit auch zu fördern. Das eine ist bewusste Gestaltung von den Räumen. Also wirklich im räumlichen Sinn, das was ihr macht, was wir tun, dass wir planen, dass es das leistet, was es leisten soll, dass es kulturadäquat ist, dass es einfach passt, barrierefrei nicht zu vergessen natürlich, dass es auch genügend Räume gibt, wo nicht die Konzentrationsarbeit erfolgt, sondern informeller Austausch ermöglicht wird. Wir kennen alle den Effekt, dass die Leute bei Partys oft in der Küche stehen bleiben und nicht dort, wo sie eigentlich sitzen sollten, laut Gastgeber. Oder in den Büroräumlichkeiten, wo es diese Möglichkeiten gibt, miteinander zu essen, zu trinken, dass da andere Gespräche in anderer Form stattfinden, dass man da vielleicht eher auf Augenhöhe und über andere Themen spricht. Also der Raum hat einen wahnsinnigen Einfluss darauf, was wir tun, wie wir tun miteinander, was da für eine Kultur entsteht, was damit gefördert wird. Ich glaube, soweit so klar. Auf der anderen Seite gibt es aber auch virtuelle und hybride Arbeitsräume. Und auch die können wir mehr gestalten. Was mich immer wieder überrascht ist, dass wir in der Pandemie sehr viel gelernt haben, wie wir virtuelle Räume bespielen. Also jeder hat Videocalls, jeder hat eine Kamera natürlich und trotzdem ist ein enormes Potenzial immer noch drinnen. Da hat unsere Kollegin, die Irene Kempfer-Mose, die auch da ist, eine Studie gemacht mit der Universität Wien. Es liegen auch so gelbe Broschüren auf, da drüben zum Beispiel, wo sämtliche Studienergebnisse wirklich übersichtlich dargestellt sind. Und darin sieht man eben, dass es da teilweise wirklich immer noch banale Dinge geht, wie zum Beispiel, dass die perfekte Technik schon einen Einfluss drauf hat, wenn man den anderen gut hören kann, gut sehen kann, nicht nur abgeschnitten oder unscharf. Es nicken so viele, es freut mich, dass nicht nur ich das so erlebe, dass hybride Meetings etwas ist, was theoretisch natürlich perfekt funktioniert, wenn die Kamera zum Beispiel immer, wie ich es unlängst erlebt habe, nachfährt dem, der kurz vorher gesprochen hat, weil die Kamera nämlich immer langsamer war als der, weil der nächste schon gesprochen hat, die Kamera war noch beim vorletzten Mal. Oder dass die Kameras überhaupt nicht eingeschalten werden, in einem essnahen Betrieb zu beobachten, da hat niemand die Kamera eingeschalten, was dann Kontakt verloren geht, glaube ich, kann man sich gut vorstellen. Wer von Ihnen hat denn in den letzten, sagen wir mal, 4 Wochen Breakout-Sessions erlebt? Auch da, glaube ich, dieses in der Kleingruppe in Kontakt kommen, ist eine Riesenchance. Wir nutzen es relativ wenig. Also ich glaube, je mehr es so seminarlastig ist, so unter Beraterinnen und Berater, ist es ja fast schon zwingend notwendig, man macht eine Breakout-Session, auch sinnvoll eingesetzt. Aber ich erlebe es bei Kunden, also in Meetings, relativ selten immer noch, obwohl da natürlich der intensivste Kontakt möglich ist. Und das Dritte und Spannendste, damit möchte ich auch so den Kreis schließen, ist, dass wir eine Kultur fördern, die diesen Kontakt eben eher ermöglicht. Und was können wir alle, ob jetzt in der Position als Führungskraft oder als Beraterin, als Berater, tun können, ist, dass wir mal versuchen, die Spielregeln, die es ja ohnehin in der Organisation gibt, einerseits die informellen Spielregeln, die man kennt, aber nirgends niedergeschrieben sind, andererseits formale Spielregeln, dass wir die aktualisieren und überarbeiten. Ich habe das Gefühl, dass wir manchmal mit alten Spielregeln versuchen, mit der neuen Technik zurechtzukommen und das haut nicht mehr hin. Also Spielregeln zum Beispiel auf Homeoffice untergebrochen, wenn man sagt, es gibt einfach nur die Regeln, 2 Tage darf man zu Hause bleiben oder 3 Tage und es wird nicht abgesprochen, an welchen Tagen sind wir jetzt im Büro. Wer die Verkehrsstatistiken kennt, Asphenag zum Beispiel, wir wissen, wir haben einen Kunden zum Beispiel im Süden von Wien, wo ein Kollege von mir immer über die Tangente fahren muss. Wir haben gesagt, das ist ein Horror, am Freitag Tangente. Ja super, Freitag ist ja nichts los. Die fahren ja alle von Dienstag bis Donnerstag. Montag, Freitag sind die verkehrsruhigen Tage inzwischen. weil der Homeoffice-Anteil in diesen Tagen besonders hoch ist. Also vielleicht brauchst du eine Spielregel, an welchen Tagen wir uns im Büro bewusst treffen, damit nicht passiert, dass jemand nur alle 3 Monate den zweiten trifft. Um nur ein Beispiel zu bringen. Ich glaube immer noch, auch wenn das sehr nach altem Hut klingt, dass Trainings sinnvoll sind für Gesprächsführung. Also in meinen Coachings, ich schaue da in die Runde, sind ja einige Coaches auch anwesend, ist das, also ich habe ein schwieriges Gespräch vor, ich möchte mich vorbereiten, ist immer noch der Renner. Konfliktmanagement. Also wenn wir weniger Führung haben im Sinne von konzentriert auf eine Führungskraft oben, also Führung verteilter funktioniert, also agile Systeme haben, gemeinsame Entscheidungen, Konsens als Stichwort, dann wird es auch andere Konflikte geben. Konflikt ist jetzt nicht unbedingt negativ, aber die Frage ist, wie gehe ich damit um, wie kann ich es managen? Auch das erlebe ich immer noch als sehr hohen Bedarf, sich dort weiterzuentwickeln. Wie können wir einander helfen? Also wenn Führung weniger wird, die Führungsspanne größer wird, hat, glaube ich, kollegiale Beratung das Miteinander auf Peer-Ebene, egal ob es jetzt Führungskräfte sind, Mitarbeiter sind, eine höhere Bedeutung. Formate, wo dieser Austausch stattfinden kann. Also für uns so ein bisschen fad ist, dass man in jedem zweiten Workshop mindestens eigentlich Feedback-Gespräche, Feedback-Sessions, Feedback-Wanderungen und so weiter anbieten. Es ist so fast schon Standard, hätte ich gesagt. Und da habe ich mir mal überlegt, ist das eine Beraterkrankheit, dass wir das immer anbieten? Oder kommt das eh auch von den Leuten, weil sie sagen, ach, das wäre schon fein, wenn wir wieder mal anders miteinander reden. Und nicht so wie im Alltag, nämlich über die Sache und ein geschwindes Gespräch, aber so wirklich in Ruhe, mal 10 Minuten mit anderen, wie es uns eigentlich miteinander geht, das wäre schon fein. Also das ist immer noch sehr stark. Ob das Format eines ist, so wie es als Beispiel da ist, das gemeinsame Feedback wirklich zu üben und zu tun, ob das Kamingespräche sind, in welcher Form auch immer, aber dass wir da was zur Verfügung stellen, vielleicht auch im Rahmen von Meetings. Das wäre übrigens auch noch eine Spielregel, die wir haben, dass wir immer Check-ins machen. Irene nickt, weil das war auch ein Ergebnis der Studie, dass das einen wesentlichen Einfluss hat, wenn ich immer einen Check-in mache. Das heißt, dass jede Person einmal kurz zu Wort kommt, vor allem im virtuellen Bereich besonders wichtig, aber natürlich auch, wenn man so zusammenkommt, dass man kurz eine Frage stellt, das kann völlig frei sein, jeder darf kurz was sagen, es kann ein Highlight der letzten Woche sein, es kann beruflich, privat sein, was halt passt zu dem Team, zu der Gruppe, aber es hat einen Einfluss. Genauso wie ein Breakout-Session, also ein kurzer, Entschuldigung, Breakout, ich, Checkout, der mir versprochen, ein Checkout nachher sinnvoll ist, ein kurzes, hat das Meeting so gepasst, müssen wir was verändern. Und wenn da jeder einmal kurz was sagt und wenn es nur ein, na, für mich passt, ist es schon besser, als man geht raus und man wird dann eh in der Kaffeeküche oder in der Heute, was ja wieder ein Wahnsinn. Eigentlich sollte man, ja, das könnte man ja auch im Meeting machen, ganz kurz als Standard. Ja, und ein Thema, das immer stärker kommt, ist das Thema der KI, der künstlichen Intelligenz. Wie gestalten wir das? Wie gehen wir damit um? Da erlebe ich hohe Unsicherheit. Jeder spricht darüber. Es gibt Seminare zu dem Thema. Es ist das Thema schlechthin. Aber es passiert immer noch relativ wenig, wie dieser Zusammenhang zwischen dem Menschen und der KI gut funktioniert. Also wie wir das gestalten können. Nicht zuletzt, weil es auch etwas ist, was wir natürlich ganz stark machen, ist, dass wir versuchen, Change-Prozesse, die wir ohnehin haben in der Organisation, gleich zu verwenden, um auch die Kultur weiterzuentwickeln. Das ist auch etwas, was wir in den Gebäudeprozessen ganz stark haben, was der Idealfall ist, weil da das Problem nicht lang besprochen werden muss. Es braucht ein neues Büro oder ein Gebäude, ein neues. Da ist dieser Anlassfall sehr klar und dann kann man gleich sagen, wie hätte man denn gerne die Kultur im Idealfall und wie passt das zusammen, die Strategie, die wir haben, das Leitbild, die Kultur, mit dem Raum und man leitet daraus im Idealfall schon Objektziele ab und geht nicht nur vom Raum aus und sagt, schauen wir mal, was dann für Kultur dadurch entsteht, sondern welche hätten wir gern und welcher Raum unterstützt denn diese Kultur, die wir uns wünschen. Und das war es einmal für das Erste von meiner Seite, ein paar Anregungen, was man alles tun kann, um soziale Nachhaltigkeit auch zu fördern. Wir könnten gleich ins Üben gehen, zum Beispiel jetzt im Rahmen des Festes, in Kontakt gehen, ein bisschen sozial miteinander tun. Ich wünsche dazu gutes Gelingen und schöne Gespräche.
Ja, vielen lieben Dank, lieber Andi. Das ist ja eine, als hätten wir es uns ausgemacht, eine wunderschöne Klammer zu dem, wo wir eigentlich angefangen haben. Wir haben im Herbst unser erstes Good Work, Good Life Veranstaltung in Neudörfel gehabt, tatsächlich im Burgenland. Und die Autorin, die Julia Jankowski, war dort vor Ort und hat uns ihr Buch und ihre 5 Prinzipien vorgestellt. Diese 5 Prinzipien lauten gelungene Beziehungsgestaltung, also genau das, worauf du gerade eingegangen bist, das Thema flexible Strukturen, also ob es jetzt der Raum ist oder ob es das Gebäude ist, es geht um digitale Balance. Wir brauchen ein bisschen eine Balance zwischen analogen, zwischen physischen, der tatsächlichen Begegnung und digitalem Zusammenarbeiten. Es braucht eine gelebte Agilität und das, was der Michael auch in seinem Input am Anfang gebracht hat, es braucht Denken in Möglichkeiten. Ja? Also nicht das Denken in Limitationen, sondern wir dürfen lernen, zukünftig in Möglichkeiten zu denken, um, das ist vielleicht eine Beraterkrankheit, ja, um da anzuschließen, um den Circle of Influence vielleicht ein Stück weit ein bisschen zu vergrößern und zu schauen, wo ist denn tatsächlich mein Rahmen, wo ist auch die Möglichkeit, diesen Rahmen zu erweitern. Und das Denken in Möglichkeiten, das kann sich auf das Gebäude beziehen, das kann sich auf den Raum beziehen, das kann sich aber auf das soziale Miteinander beziehen. Ja, also sagen, warum kann ein Feedback oder ein Mitarbeiterinnengespräch nicht immer, oder warum muss es nicht immer in Gebäude stattfinden? Man kann es ja auch unterwegs machen bei einem Spaziergang. Und bei unserem vorigen Arbeitgeber, also bei meinem vorigen Arbeitgeber, hat es eine Wien-Karte gegeben und wir haben in dieser Wien-Karte Spaziergänge in unterschiedlichen Farben eingezeichnet mit der dementsprechenden Dauer, wenn man gemütlich spazieren geht. Also es gab eine Runde für 30 Minuten, für 45 Minuten und es gab eine große für 60 Minuten. Da ist man dann auch schon gut unterwegs, also je nachdem wie lange es dauert, hat man dann auch schon vorgegebene Routen, das vielleicht nur als Inspiration. Und jetzt freue ich mich ganz besonders drauf auf ein kleines Q&A, so zum Abschluss, ja, mit dem Udo, mit dem Andi und mit dem Michael zum Thema ESG und Nachhaltigkeit. Und das bietet natürlich auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Möglichkeit, diese 3 Expertinnen, Experten zu fragen. Ich stelle die erste Frage gleich mal an den Udo, weil der Udo derjenige war, der am längsten nichts gesagt hat. Wir haben uns ja kennengelernt und der Udo ist ja auch ein Vertriebsleiter eines Büromöbelherstellers und die Frage könnte natürlich nicht anders lauten als, wie können Möblierungskonzepte soziale Nachhaltigkeit und Ergonomie vereinen?
Gute Frage, muss ich ein bisschen ausholen. Muss aber auch stehen, weil ich tue immer leichter beim Reden und wenn ich ein bisschen spazieren gehe. Ich habe ja vor einem Jahr jetzt bei der Firma Neudörfler angefangen. Davor war ich in der IT-Branche tätig. Ich glaube, den Hersteller, für den ich tätig war, den kennt, glaube ich, jeder. Mich hat ein Leitspruch der Firma Neudörfler sehr beeindruckt, als ich mich damals beworben habe. Das war der Leitspruch von Menschen für Menschen. Ja. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eine coole Firma und ein cooler Leitspruch und dort möchte ich mich bewerben. Und genauso sehe ich das jetzt dann auch in der Büromöblierung. Im Mittelpunkt steht der Mensch, im Mittelpunkt steht er als Zentrum. Für den Menschen muss das Ganze gebaut sein, es muss inklusiv sein, es muss, wie du schon gesagt hast, barrierefrei sein, es muss gutes Licht sein, es muss gute Akustik sein. Es sollten höhenverstellbare Tische sein, damit ich mal stehen, mal sitzen kann. Wobei es gibt auch mittlerweile schon Studien, die sagen, das Stehen ist nicht so gut, auch für den Rücken. Deswegen haben wir auch Fahrräder, die man am Arbeitsplatz verwenden kann und da man auch radeln kann. Ein bisschen meine Rolle als Verkaufsleiter muss ja auch gerecht werden. Das alles sind Themen, die sehr, sehr wichtig finde ich jetzt dann auch genau in dem Umfeld jetzt. Dann mit Ergonomie, mit Nachhaltigkeit natürlich, es müssen nachhaltige Produkte jetzt dann auch sein und natürlich der Mensch im Mittelpunkt, für den auch alles gebaut wird und natürlich dann auch mit den richtigen Zonen, wie das Ganze auch ausgestattet wird, damit die Mitarbeiter auch richtig gut miteinander zusammenarbeiten können. Und ein gutes Beispiel sind natürlich auch Hierarchien. Wir haben im Westen Österreichs haben wir eine Firma eingerichtet, die hat für sämtliche Mitarbeiter die gleichen Möbel. Das heißt, der CEO oder der CFO sitzt auf dem gleichen Möbelstück wie jetzt derjenige, der den Einkauf macht oder diejenige, die Vertrieb macht, was ich einfach super finde, weil Hierarchien sind für mich eigentlich nicht wirklich zwingend notwendig, Titel noch weniger. Ich finde es gut, weil da die Zusammenarbeit einfach auch gestärkt wird und geschärft wird, was ich einfach super finde im Umgang mit Menschen.
Ja, vielen lieben Dank, Herr Doktor, für diese kleine Einführung. Ich habe letzte Woche einen Begriff kennengelernt zum Thema Raum. Der hat mir ganz gut gefallen, das Büro als Kulturtankstelle. Und zwar ein Ort, wo man hinkommt, um die Unternehmenskultur wieder aufzutanken. Und das, was wir in den Projekten der letzten Jahren, also der letzten 10 Jahren eigentlich schon feststellen, ist, dass es im Büro immer mehr Begegnungsorte braucht, ja, die dann auch dementsprechend eingerichtet sind, um es gemütlich zu haben, um so in Kontakt zu kommen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir ist zum Beispiel in der Zeit von Homeoffice während der Corona-Pandemie kein Kollege zufälligerweise über den Bildschirm gehuscht und hat gefragt, ob ich auf einen Kaffee vorbeikommen will. Also das hat einfach nicht funktioniert. Dementsprechend ist Kommunikation seit dieser virtuellen Art und Weise immer zielgerichtet und organisiert. Und dementsprechend die Kulturtankstelle auch, um gemeinsam in einer gut eingerichteten Teeküche nachher dann gemeinsam einen Kaffee oder ein Wasser zu trinken, um sich dort zufällig dann auch zu begegnen, weil in den Zufällen entstehen neue Ideen und neue Innovationen. Und dementsprechend finde ich das eine sehr schöne Brücke, dass man mit Büromöbel auch das soziale Thema einfach mitnehmen kann. Eine Frage an dich, lieber Michael. Welche ESG-Kriterien sind heute bei der Planung und Nutzung von Bürogebäuden nicht mehr wegzudenken?
Gute Frage ebenfalls, ja, danke. Also sicher eines der wesentlichsten Kriterien, wenn man jetzt ESG wieder zerlegt in Environmental, Social and Governance, also ich glaube, da muss man immer ein bisschen differenzieren. Das Ganze eint natürlich eine Immobilie. Aber im E-Bereich, also vor allem im Environmental-Bereich, reden wir halt sehr, sehr viel von Energieeffizienz. Und Energieeffizienz ist sicher ein Teil, der gerade in der Neubauplanung immer wesentlicher wird und vor allem auch eigentlich der wesentlichste Baustein ist, um Gebäude zukunftsfit zu machen, sinnvoll betreiben zu können, die Rahmenbedingungen gut zu schaffen, um das alles gut verwertbar zu machen. Und ein Punkt, der uns vor allem gerade als Technik auch sehr, sehr stark beschäftigt im E-Bereich, ist alles, was mit Daten zu tun hat. Das haben wir ja auch schon mal gehabt. Also wir produzieren gerade massive Datenfriedhöfe, mit denen man sicher auch noch umzugehen lernen muss, in verschiedenster Hinsicht. Und gerade das ist auch in der Ausgangsplanung und vor allem in der Immobilienkonzeptionierung ein wesentlicher Teil, um alles, was dann im Betrieb erfolgt, auch sinnvoll aufgestellt zu haben. Und wenn du den S-Teil wieder hernimmst, und das merken wir auch sehr, sehr stark, natürlich im Betrieb der Immobilie, dass die Immobilie an sich immer mehr zu Gemeinschaftsraum wird. Und das ist alles, was ihr schon vorher auch mitgegeben habt. Es ist nicht nur mehr ein Büro, wo man hingeht, 8 Stunden sitzt und dann heimgeht. Es wird vielmehr zu von Kulturtankstelle bis hin zu, aus meiner Sicht in weiterer Folge, dann auch Gemeinschaftsraum, wo man halt sehr wieder auf Themen spezialisiert, fokussiert, gemeinsam daran arbeitet, um den gleichen richtigen Gedanken zu fassen und den Raum auch dazu zu geben, was ein sehr, sehr wesentlicher Faktor ist aus meiner Sicht. Das war's.
Dankeschön. Lieber Andi, inwiefern ist soziale Nachhaltigkeit ein Wettbewerbsfaktor im War for Talents?
Ja, so wie erwähnt, wenn die Leute sagen, das ist nett, was ich da anbiete, das Gehalt würde passen, mich würde der Job reizen, aber ich fahre sicher nicht jeden Tag ins Büro zu euch. Ja? Also ich glaube, es gibt ja die Tendenz in Amerika, die Leute wieder stärker zurückzuholen. Ich erlebe es, aber widersprechen sie mir in Österreich noch weniger. Es gibt schon unterschiedliche Bedürfnisse, dass Führungskräfte sagen, ich hätte schon gern mehr bei mir. Umgekehrt auch die Leute sagen, ja, aber ich möchte mehr zu Hause arbeiten. So wie der Michael schon gesagt hat, die Frage ist, warum fahre ich überhaupt ins Büro? Was ist der Mehrwert? Ja? Also wenn die Leute mal so denken, und die Frage ist, kann man es leisten, zu sagen, ja, das ist bei uns so, ja? Sonst hast du halt keinen Job bei mir, da wird es dann dünn. Also ich glaube, wir müssen als Arbeitgeberinnen, als Arbeitgeber einfach einen attraktiven Raum zur Verfügung stellen, wo das, was zu Hause nicht möglich ist und so eine ganze Menge, angeboten wird. Das können, also manchmal gibt es eh Sachzwänge sozusagen, eine Maschine oder irgendwas, was eben nur am Arbeitsplatz gibt. Aber es geht um das Kontakt haben und das gemeinsam physisch an etwas arbeiten, den anderen wieder spüren, gemeinsam feiern. Also auch bei uns ist die Feierkultur mit Corona ein bisschen gestorben. Früher war das ein Läuten, wir haben, das sage ich jetzt nicht, was für ein Ritual gehabt, aber es war sehr geil. Wir haben uns gefreut über neue Aufträge. Ja, jetzt ist es halt schwieriger. Ne? Da anrufen und sagen, freu dich kurz mit mir. Ist nicht. Ja.
Ist ein gutes Stichwort, dass wir das wieder aufnehmen müssen. Ja.
Das Ding mit dem Zaunpfeil.
Kommt auf die Marketing-Agenda. Dann würde ich an der Stelle ein großes Dankeschön an die drei Experten. Also zum einen möchte ich ganz herzlich Danke sagen, lieber Udo und auch der Firma Neudörfler für die gelungene und großartige Kooperation mit dieser Good Work, Good Life Serie. Einen großen Applaus für den Udo und all seine Kolleginnen und Kollegen.